Ostern liegt hinter uns. Wir haben ja Sonntag schon drüber gesprochen, dass Ostern aber auch irgendwie weitergeht. Nicht jeder christliche Gottesdienst ist eine kleine Auferstehungsfeier. In jedem Gottesdienst feiern wir Gottes Sieg über den Tod. In jedem Gottesdienst vergegenwärtigen wir uns, wenn wir Leid und Schmerz und Versagen erleben, unser Gott ist größer. Und wenn der Tod Menschen aus unserer Gemeinschaft reißt, Gott ist größer. Wenn wir nicht weiter wissen, Gott ist größer. Das erkannte auch ein Schwesternpaar. Wir kennen sie aus einer berühmten Geschichte, Maria und Martha, nicht? Martha war die, die immer gearbeitet hat, und Maria war die, die zu Jesu Füßen saß. Und es gibt noch eine andere Geschichte, wo die beiden vorkommen. Die hat man gar nicht so auf dem Schirm. Das ist die Geschichte von ihrem Bruder, von Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte. Der war krank. Und die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon 4 Tage zuvor begraben worden war. Bethanien lag nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt, und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, gingen sie ihm entgegen. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der verstorbene Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon 4 Tage tot, der Leichnam stinkt schon. Aber Jesus sagte zu ihr: Hab ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, das er an Lazarus tat. Herr, er stinkt schon. Da senkt sich die ganze Schwere des Todes und der Verlust eines geliebten Menschen in diese Verzweiflung eines Trauernden. Selbst dem sensiblen Geruchssinn ist es nun Gewissheit, ja, der ist nicht mehr da. Er wird nie mehr zurückkommen. Stück für Stück ist er seit seinem Tod meinen Sinnen entschwunden. Als sein Atem aufhörte, da wusste ich, seine vertraute Stimme, die würde ich nie mehr vernehmen. Und als schließlich der Bestatter kam und ihn in den Sarg umbettete, war es das letzte Mal, dass ich ihn sah. Und schon viel früher hatte ich ihn dieses letzte Mal umarmt, seine Hand gestreichelt, von der ich vielleicht viele Jahrzehnte Gutes empfangen habe. Und nun birgt der Geruch für diese zerschmetternde Gewissheit, dass der geliebte Mensch noch da, aber eigentlich auch schon nicht mehr da ist, sondern in der Verflüchtigung alles Irdischen begriffen. 4 Tage sind seit dem Tod des Bruders von Maria und Martha inzwischen vergangen. So langsam kommt der Kopf den Ereignissen der letzten Tage nach. Bis dahin erlebten sie vermutlich alles nur in Schockstarre. Aber nun ganz langsam dringt es durch, der Bruder ist nicht mehr. Und all das, was jetzt zu regeln ist, das türmt sich auf in dieser dumpfen Trauer, als diese bedrohliche Frage, wie sollen wir das nur alles durchstehen? Und während man diese Aufgaben dann mechanisch abarbeitet in so einer Zeit und dies und das organisiert, wird einem zugleich klar, dass der Tote tot bleibt. Wir managen zwar alles drumherum, aber den Tod, den managen wir nicht. Es ist kein handelbarer Gegenstand der Verwaltung. Selbst unsere Verwaltungssprache weiß das, auch wenn sie in dem ihr eigenen Groove es formuliert. Ich habe das schon mal an anderer Stelle gebracht. Da heißt es im Bundesreisekostengesetz der Bundeswehr, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form der Dienstunfähigkeit dar. Und dann heißt es messerscharf, stirbt ein Bediensteter während einer Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Die Verwaltung verwaltet und dennoch kann sie es nicht verhindern, am Ende dieses Lebens steht der Tod. Der Tod lässt nicht mit sich verhandeln, der ist humorlos und er kostet das Leben. Wer alte Menschen begleitet, weiß, dass es sich oft scheibchenweise nimmt. Jeden Tag wird es ein bisschen weniger. Du bist nicht mehr so elastisch wie früher, so leistungsfähig. Dein Wirkungskreis reduziert sich stückweise, ebenso deine Autonomie. So wie deine Kraft, deine Sinne, deine Interesse an der Welt, alles geht zurück. Der Tod sammelt das Leben Stück für Stück wieder ein, organisiert die Rückabwicklung ins Nichts unwiderruflich. Das sieht auch der Apostel Paulus und ruft die Überwindung des Todes zum Testfall schlechthin für das Christentum aus. Wir haben Sonntag gehört, sehr eindrücklich von Herrn Pazzani, der versucht gar nicht erst, sich den Tod schön zu saufen, von wegen Schlafes Bruder oder wenn er ist, dann bin ich nicht, so hat Sokrates gedacht, und wenn ich bin, dann ist er nicht, wir begegnen uns also nie. Paulus ist da ganz glasklar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergeblich, dann können wir das Ganze in die Tonne kloppen. Dann wäre es unredlich, das Christentum als Religion der Liebe zu belobigen oder Jesus als großes Menschenvorbild zu würdigen. Dann können wir einpacken. Denn wenn am Ende der Eventmanager des großen Nichts kommt, dann ist alles davor Totentanz. Ja, was macht nun Martha? Martha kämpft. Sie kennt das Leben mit all seinen Schwierigkeiten. Sie sieht, wie der Tod in ihre Familie einbricht und sie will das trotzdem irgendwie mit ihrem Glauben auch klarkriegen. Sie will Jesus vertrauen, glaubt auch dran, dass es nach dem Tod weitergehen wird. Aber jetzt, in der Trauer, da spürt sie die Macht des Todes, seine Endgültigkeit, die einfach Tatsachen schafft. Und sie sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, ja wenn, darin steckt auch die Frage, wo warst denn du eigentlich da, als es mir so schlecht ging? Selten fühlt man sich so allein, wie wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und irgendwie rebelliert es da auch in einem, ein allmächtiger Gott und der Tod, das passt doch alles nicht zusammen. Und so sagt es Martha auch, wenn du da gewesen wärst, Jesus, du, der du das Leben bist, dann wäre das nicht passiert. Und hier zeigt sich, dass dieses ganze Feuilleton-Gerede hinsichtlich der Frage, ob es denn nun einen Gott gibt oder auch nicht, das ist Vorhofgeplänkel, das ist keine ernste Frage. Was hilft ein Gott, den es zwar gibt, der aber nicht hilft, der nicht wirksam ist? Ans Eingemachte geht es doch erst mit der Frage, ob Gott auch für uns da ist. Das heißt, ob er in unserer Welt eingreift, ob er unser Leben ernsthaft verändert. Das will Martha wissen. Die Frage ist angesichts des verwesenen Leichnams ihres geliebten Bruders, wo ist Gott denn jetzt? Und wir haben es hier mit dem Zwiespalt zu tun, den wir, glaube ich, auch kennen, der angesichts der brutalen Sprache des Todes um diese Frage ringt, wo denn bei alledem sichtbar wird, dass Gott stärker ist als der Tod und uns nicht dem Tod überlässt. Martha ist unsicher, obwohl sie energisch über die Auferstehung von den Toten am Ende der Zeit zu sprechen weiß. Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, sagt sie. Also ihren Katechismusstoff, den kennt sie. Hat sie vielleicht im Konfirmandenunterricht gelernt, da ist was hängen geblieben. Ist ja eine Fleißige, die Martha. Aber nun will die Sache mit dem Glauben ins Leben. Und zwar angesichts des härtesten Testfalls überhaupt, im Angesicht des Todes. Und die Antwort von Jesus auf ihre unausgesprochene Frage, wo warst du? Die ist wunderbar, weil sie das Zentrum der menschlichen Not trifft. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht ich war, ich bin weder ein überholter Teil der Vergangenheit, noch die hilflose Vertröstung auf eine bessere Zukunft. Das ist genau das, was Martha so zu schaffen macht. Sie hat wohl eine Auferstehungshoffnung für die Zukunft. Sie glaubt, dass Gott den Menschen nicht den Tod überlassen wird. Aber nun sind es die Schatten der Vergangenheit, genauer gesagt, es ist die Vergänglichkeit, die nach ihr greift. Ihr Bruder, der ist tot. Er ist Geschichte. In der Todesanzeige wird es geheißen haben, Lazarus war ein treusorgender Vater, Ehemann, Bruder und so weiter. Er war. Das ist unser Problem. Wir sind und er war. Unsere Gegenwart wird schon bald von der Vergangenheit geschluckt werden. Dann sind auch wir Geschichte. Prominente oder auch irrelevante Episoden der Geschichte. Jedenfalls Geschichte. Vorbei. Irgendein läppischer Nachruf wird dann texten, wir werden dich nie vergessen. Doch werden sie. Warte 2, 3 Generationen, dann sind alle tot, die dich kannten. Marthas Problem ist auch unser Problem. Ihr gegenwärtiges Leben wird angefochten von der Vergänglichkeit. Der Tod bricht in ihr Leben ein, sie hat aber nur eine Lösung für eine nebulöse Zukunft. Irgendwann wird es mal eine Auferstehung geben. Aber das tröstet mich jetzt nicht wirklich. Und wenn Jesus in diese Trauer sein Ich Bin hineinspricht, dann sagt er das, was jetzt allein helfen kann. Genau wie Gott sich dem Mose damals am brennenden Dornbusch als der ewige Ich Bin vorgestellt hat, in dessen Licht sogar die Herrschaft eines damals beeindruckenden und sogar als Gott verehrten Pharaos zur Eintagsfliege zusammenschrumpft. Da signalisiert Jesus, alles ist vergänglich, aber ich bin da. Auch morgen, auch übermorgen, wenn das, was dir heute als Problem erscheint, längst Vergangenheit ist. Selbst wenn du Vergangenheit bist, dann bin ich deine Gegenwart. Und so zeigt sich Jesus hier der Martha als der Gegenwärtige, als der ewige Herr des Lebens, bei dem kein Tod mehr etwas zu bestellen hat. Jesus redet nicht nur von einer in der Zukunft stattfindenden Auferstehung. Er hat auch keine interessanten Spekulationen über die Unsterblichkeit der Seele beizusteuern, sondern er ist der Sieger über den Tod. Wo er kommt, da muss der Tod weichen. Wo er noch auftritt, ist er bereits seiner Macht beraubt. Er ist nur noch Larve, zeigt seine hässliche Hülle. Den lebendigen Schmetterling wird er nicht halten. Martha kann das jetzt noch nicht verstehen. Wir vielleicht ein bisschen mehr, denn wir wissen, was Ostern geschehen ist. Nun wissen wir, dass es Gott sei Dank nicht beim Karfreitag geblieben ist. Und damit ist nun nicht nur eine wundersam gewirkte lebensverlängernde Maßnahme über das Diesseits hinaus angesprochen, sondern neben der größten Herausforderung Tod auch über andere zentrale Herausforderungen unseres Lebens ein Urteil gesprochen. Denn das müssen wir uns klar machen. Als sie Jesus ans Kreuz geschlagen haben, da haben sie ja nicht nur seinen Leib getötet und seinen Geist gebrochen, sondern sie wollten zerstören, wofür er lebte. Jeder Schlag, der die Nägel in seinen Leib trieb, war ein Nein. Nein, deine Botschaft von einem Gott, der den Menschen leidenschaftlich liebt und ihm dient, das ist eine Lüge. Das Leben ist Kampf. Wir leben durch Unterwerfung und das Recht des Stärkeren. Nein, es gibt keine Hoffnung, dass Schuldige neu anfangen dürfen. Wer unten ist, der bleibt unten. Und wer draußen ist, der bleibt draußen. Versöhnung ist eine Illusion. Es wird niemals Frieden geben. Der Tod hat das letzte Wort, so sagen sie. Alles, wofür du gelebt und gewirkt hast, gekreuzigter, alles vom Anfang bis zum Ende ist durchkreuzt, durchbohrt, vernichtet, verflucht, aus und vorbei. Ein toter Jesus steht für gestorbene Hoffnung. Ein toter Jesus ist das Ende alles dessen, was er in diese Welt gebracht hat. Vergebung, Heilung, Versöhnung, Neuanfang, Würde für die Kleinsten und Schwächsten, Leben ohne Limit. Wir müssen uns das klar machen. Da kommt einer, der demonstriert seine Macht nicht wie sonst üblich durch Gewalt und Mord und Unterwerfung, sondern durch wehrlose, lebensschaffende, wahrhaftige Liebe. Und dieser Typ passt auch sonst in kein Schema. Der hat kein Haus, der hat keine Familie, der hat keine einflussreichen Freunde, der hat keine Statussymbole, der ist nicht wohlhabend. Das spricht allem Hohn, was unsere Welt als Währung echten Lebens akzeptiert. Und dann sagt er auch noch, Leben ist ganz anders, als ihr denkt. Es lebt von der Liebe, von der Hingabe, dem Opfer, dem Dienen. Und selber kriegst du das auch nicht hin. Die Kraft dazu wächst dir nämlich zu. Die wird dir geschenkt, wenn du Gott Vertrauen schenkst. Willst du leben, musst du nicht viel haben oder stark sein, sondern nur eins, du musst vertrauen, du musst glauben. Was für eine Provokation, was für ein Lebensentwurf. Und da kann man dann nur sagen, er oder wir. Der Typ ist eine Gefahr. Unterwerfen oder unterworfen werden. Naja, und man schlägt ihn folgerichtig tot. Und dann steht er nach 3 Tagen wieder auf. Willst du leben, musst du glauben. Weil das so ist, stellt Jesus im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Martha sich Auferstehungen vorstellt, klar, es ist durchaus nicht so, dass der Glaube lediglich um eine Arznei weiß, die irgendwann mal am Ende der Zeiten ihre Wirkung entfaltet, sondern wer an mich glaubt, wer auf Jesus setzt, der wird leben. Das heißt, das ewige, das wirkliche Leben besteht und beginnt bereits mit dem Glauben, in der gegenwärtigen Verbindung und im Vertrauen zu Jesus. Im Glauben liegt schon der Keim der Auferstehung, der in das ewige Leben hineinwächst. Der Glaube gewährt Anteil am Leben, weil er mit dem verbindet, der das Leben ist, mit dem ich bin. Leben, wie wir es bisher gar nicht gekannt und erkannt haben. Was ist Leben? Dieser Kampf jeder gegen jeden, wo sich das Recht des Stärkeren durchsetzt? Nee. Leben bekommt von Jesus her eine ganz andere Klangfarbe. Nicht Kampf, nicht Krieg, nicht die oder ich, sondern Versöhnung, Löwe und Lamm, Frieden, Liebe, Erlösung. Das ist Leben. In unseren guten Momenten wissen wir das eigentlich auch. Bei Jesus wird es anschaulich und in der Gemeinschaft mit ihm ein Teil von uns. Freilich, Glaube ist nicht ein für alle Mal da, dass man ihn einmal fasst und dann unbeirrt in ihm lebt. Glaube ist immer angefochtener Glaube. Mal sind wir näher dran an Gott, manchmal scheint er einem fast fremd. Man spürt es förmlich. Angesichts des Settings von Grabanlage, Verwesungsgeruch und Verlust des Bruders muss Jesus Martha auch erst wieder auf sich ausrichten. Er muss ihren leeren Blick von den Toten quasi erst wieder abziehen. Hin auf das Leben, auf sich ausrichten. Glaubst du das? Fragt er sie. Glaubst du mir, dass dein Bruder und du nicht dem Tod überlassen bleiben? Dass du in Gottes Liebe und Fürsorge gehalten bist, selbst wenn du das Gefühl hast, dass dir nach seinem Verlust der Boden unter den Füßen weggezogen ist? Glaubst du das? So hilft uns Jesus aus den Anfechtungen unseres Lebens. Er weist uns immer wieder auf seine Verheißung und richtet uns von den vermeintlich unumstößlichen Tatsachen des Lebens auf die Wirklichkeit aus, die ihren Namen verdient, die Wirklichkeit Gottes. Gott wirkt in dieser Welt. Mitunter lässt er uns dazu auch bestimmte Glaubensschritte bzw. Schritte des Gehorsams gehen, durch die wir Gelegenheit bekommen, den Glauben einzuüben. Hebt den Stein weg. simple Anforderung, Aufforderung, die doch entscheidend sein kann. Die findet nämlich statt an der Nahtstelle zwischen menschlicher Einsamkeit und Verzweiflung, die auf sich selbst gestellt zu sein meint, und der versprochenen Herrlichkeit Gottes, die plötzlich dem aufgeht, der Gott vertraut. Und diese Nahtstelle kennzeichnet gleichzeitig die Grenze zwischen dem, was uns möglich ist, und dem, was nur Gott kann. Da kommt Wissen und Lebenserfahrung an seine Grenzen. Wir meinen ja zu wissen, was hinter dem Stein ist. Klar, die Erfahrung sagt, dass der Tod. Was sonst erwartet man in einem Grab? Und jetzt ist Glauben, ist Vertrauen gefragt. Hebt den Stein weg, wer weiß, vielleicht trennt uns gerade nur ein einziger Stein, ein einziger Schritt auf Gott zu von dem Wunder, das er in unserem Leben wirken möchte. Vielleicht ist es der Stein des Anstoßes, der deine Versöhnung mit deinem Nächsten herauszögert. Vielleicht ein einziger Stein, hinter dem Gott sehnsüchtig auf dich wartet, nur um in die dunklen Bereiche deines Lebens sein Wort des Lebens erschallen zu lassen. Komm heraus aus der Traurigkeit, komm heraus aus dem Groll, aus der Unversöhnlichkeit, die dich das Leben verpassen lässt. Komm heraus aus dem Misstrauen gegen Gottes Güte. Komm heraus aus dem Zirkel, in dem du dich immer nur um dich selbst drehst und dabei auch immer mehr in deine Probleme eingräbst. Komm ins Licht der Auferstehung, komm in die Gemeinschaft dessen, der durch seinen Tod den Tod besiegt hat. Er ist die Auferstehung und das Leben, das aus Gott kommt. Und unter seinem Wort lässt es sich versöhnt leben, im Leben und im Sterben. Amen.